Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Gobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Lautenisten und Komponisten Andreas Arendt. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass Sie heute hier sind. Ich bin ganz überrascht, dass Sie keine Laute mitgebracht haben, sondern ein ganz anderes Instrument, mit dem Sie jetzt gerade den Einführungsjingle gemacht haben. Das sieht aus wie eine Gitarre.
Ja, das war auch mal eine. Das war meine Beschäftigung während der Corona-Zeit. Da ich ja auch Komponist bin, beschäftige ich mich mit vielen Arten von Musik und bin ja auch über die Gitarre zur Laute gekommen und habe sozusagen da einen alten Faden aus meiner Biografie wieder aufgegriffen.
Mhm. Können wir trotzdem erstmal auf die Laute zu sprechen kommen,
bevor wir
dann darauf kommen, was Sie jetzt machen mit der Gitarre? Denn Sie haben auch einen Geigenbogen dabei, also da bin ich mal sehr neugierig, was Sie da, womit Sie sich beschäftigt haben die letzten Monate. Vielleicht zunächst mal die Frage ganz global und naiv, was ist eine Laute?
Eine Laute ist ein Zupfinstrument. Erkennt man meistens, also es ist relativ bekannt, es hat einen birnenförmigen Körpus. Es kommt aus dem Orient, also es gibt im arabischen, türkischen Raum gibt es die Laute heute noch als klassisches Musikinstrument.
Das ist eine Ut, ne? Oder?
Ut, richtig, genau. Birnenförmiger Korpus und dann ist auch typisch eine schöne Rosette, geschnitzt ist die. Und dann gibt es alle möglichen verschiedenen Variationen von Beseitungen, im Orient auch ohne Bünde, im Okzident mit Bünden, um akkordisches Spiel zu machen.
Kann man sagen, die Laute ist eine Instrumentenfamilie oder ist das doch ein Instrument mit verschiedenen Ausprägungen? Denn Laute ist nicht gleich Laute, ne? Anders als eine Geige. Geige ist eine Geige. Laute kann ganz unterschiedlich aussehen. Ne?
Also wenn ich richtig informiert bin, in der Systematik ist eine Geige eine Laute. Ist das nicht so, dass alle Saiteninstrumente heißen Kurz- oder Langhalslauten in der Systematik?
Ne? Ah, ja.
Natürlich sind die Streichinstrumente eine andere Gruppe, das ist klar.
Ja. Ja. Aber trotzdem, die Laute gibt's ja, die ist im Mittelalter, glaube ich, zum ersten Mal schon erwähnt worden. Gut, wahrscheinlich gab es in der Antike ja schon ähnliche Instrumente,
ja.
Also als Laute.
Und bei
wurde
uns.
Ja, dann, ja, bei uns ja in Europa. Ja. Wurde ja dann bis ins 18. Jahrhundert eigentlich doch sehr... sehr oft benutzt.
Ja.
Dann verschwand sie so ein bisschen?
Verschwand. Es kam vermutlich über die Sarazenen zu uns, also vielleicht über Spanien, vielleicht aber auch über die Balkanroute, wie man das heute sagt. Und das geschah im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge. Und das Instrument hat sich hier fest eingewurzelt in Europa, eben durch die Erfindung der Bünde, die dieses akkordische Spiel begünstigt hat. Mhm. Und um 1500, also zur Zeit von Leonardo da Vinci, ungefähr können wir eine Zäsur ansetzen, als das Spiel mit Fingern überwiegend wird.
Also vorher hat man ein Plektrum benutzt.
Mit Plektrum, und zwar eine Feder, so wie im Orient. Und diese Feder hat man also nach und nach beiseite gelassen und hat eben mehrstimmig mit Fingern gespielt. Dazu brauchte man natürlich die Bünde. Und das hat wirklich eine große Blüte gegeben, die etwa bis 1600 gedauert hat. Und dann gab es nochmal einen Schub sozusagen mit der Erfindung der Basslauten, der Theorbeninstrumente mit dem Basso Continuo. Also man könnte das ganz global und populär mit dem Namen Monteverdi vielleicht verbinden, mit dieser Zeit. Ne? Bis 16, weiß ich nicht, 70, denke ich, war die Laute da immer noch sehr populär und ein grundsätzliches Instrument, vor allem in Südeuropa. Und dann bei uns ging es dann langsam, wurde es weniger zugunsten der Taste, des Tasteninstruments. Und die Laute verblieb, genau wie die Gambe, in aristokratischen Kreisen als nobles Instrument. Mhm. Und so lebte sie noch fast bis 1800 weiter.
Und ist aber dann nicht von der Gitarre abgelöst worden. Die Gitarre ist nicht der richtige Nachfolger der Laute, oder?
Eigentlich nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es da eine Überschneidung. Mhm. Das ist klar. Die letzte Laute war sicherlich noch mit angesetzten Basssaiten. Und die war sicherlich weit weg von der Stimmung der Gitarre. Die war wie eine Barocklaute gestimmt. Das ist anders als die Gitarre, die diese Quartstimmung hat. Aber die Barocklaute hat eine Terzstimmung. In dem Moment, sagen wir mal, 1770 war das was ganz anderes. im deutschsprachigen Raum.
Ja, und wie ist das jetzt, wenn das jetzt über so einen langen Zeitraum dieses Instrument ja existiert hat und sich auch entwickelt hat, sicherlich über verschiedene Epochen dann hinweg, auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, da gibt es dann verschiedene Instrumententypen, da gibt es verschiedene Stimmungen, verschiedene Notationen, also was. Kann man das irgendwie alles im Blick haben oder muss man sich spezialisieren als Laut, wie sagt man, Lautenist oder
Lautenist?
Lautenist, ja. Nicht Lautist, sondern nein, Lautenist.
Nein, nein. Genau. Ich glaube, man könnte das vielleicht schaffen, alles zu machen. Die Frage ist, auf welchem Niveau? Also alleine sehr gut Renaissance-Laute zu spielen, ist, denke ich mal, eine Lebensaufgabe. Also ich finde, dieses Instrument ist definitiv so schwer wie Geige oder so. Weil das ist klein und es braucht eine unglaubliche Exaktheit. Und bei der Theorbe stehen wir vor ganz anderen Problemen.
Da geht es. Sagen Sie noch mal kurz, was ist eine Theorbe?
Die Theorbe.
Genau, eine Art von Laute, ne?
Richtig, es ist eine ganz große Basslaute. Mhm. Und die hat eben lange Basssaiten angesetzt, noch zu den sowieso langen Saiten. Also, und diese Basssaiten, die klingen sehr voll und füllen auch den Raum, also speziell in einem italienischen Palazzo, füllen die den Raum sehr schön und machen eine ideale Grundlage zum drüber singen.
Sie haben auf Ihrer Biografie stehen, das muss ich jetzt mal ablesen hier, arbeitet zur deutschen Lautmusik der Spätrenaissance, ein virtuosen Spiel mit spezieller Notation der deutschen Lautentabulatur. Ja. Das heißt, das ist Ihr Spezialgebiet oder ist das nur eines der Gebiete, in denen Sie sich beschäftigen?
Das ist inzwischen ziemlich verdrängt worden von diesem Spezialgebiet hier.
Also bis zur Corona-Zeit war das Ihr Gebiet.
Ja, das war wirklich eine tolle Beschäftigung, die auch ehrlich gesagt in meiner musikalischen Welt wichtigste, für mich wichtigste Impulse gegeben hat. Und namentlich gibt es da ein einziges Buch von Sebastian Ochsenkuhn. Und in diesem Buch ist diese Lautentablatur ganz besonders ausgearbeitet, kann man sagen, weil er nämlich mehrere Stimmen in mehreren Linien schreibt. Und er gibt also Gesangsstücke wieder, mehrstimmige Gesangsstücke. Und diese Gesangsstücke gibt er eben sehr vollständig wieder. Also das geht Richtung Klavierauszug. Aber es ist trotzdem ein eigenständiges künstlerisches Produkt, eine sogenannte Intabulierung, wegen der Ornamente, die er noch einfügt. Und wenn man das spielt, dann transzendiert man tatsächlich die Musik, zum Beispiel von Josquin. Und gleichzeitig transzendiert man diese Instrumentalpraxis. Man hat es mit einer Schrift zu tun, die sieht aus wie fast wie eine Programmiersprache aus Buchstaben und Zahlen. Und noch dazu hat man dieses Instrument auf dem Schoß, was diesen unglaublichen urtümlichen Zauber hat und gleichzeitig sehr schwer zu spielen ist. Und das ist, finde ich, für einen Musiker sehr reizvoll und auch sehr herausfordernd.
Aber Sie spielen ja mit einer ganzen Reihe auch von Musikern, machen Kammermusik, Sie spielen in alte Musikensembles und Orchestern, wo Sie ja sicherlich auch unterschiedliche Stile spielen. Ja. Sie müssen mit verschiedenen Notationen umgehen, Sie müssen wahrscheinlich auch mit verschiedenen Stimmungen umgehen und so. Wie viele Lauten haben Sie, den Sie so wechseln ungefähr? Ist das wie bei Blockflötisten, wo man sich ja wundert, die haben dann 50, 80, 100 verschiedene, zwischen denen Sie auswählen, je nach Stück?
Ja, ich habe, nein, so viele kann ich nicht.
Ist eine Laute wahrscheinlich auch teurer als eine Blockflöte?
Ja, vielleicht, ja. Und vor allem braucht sie mehr Platz.
Ja.
Naja, so 6, 7 habe ich schon. Oh. Ja. Oh.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor eigentlich, dass man immer wieder sich auf eine neue Stimmung einlassen muss, dass man sich auf neue, mal hat man 11 Seiten, mal hat man 13 Seiten, mal hat man irgendwie eine ganz andere Stimmung, Trio, Quarten, Terzen, was auch immer. Das ist eine wahnsinnige Konzentrationssache. Auch von der eben Tabulatur und der Notenschrift und verschiedene Schlüssel und all sowas.
Ja, ich finde das auch schwer. Also ich finde das auf einem hohen Niveau schwer. Mhm. Auf einem relativ, also so, dass erstmal was kommt, was funktioniert, das kann man schon machen, denke ich. Also ist so eine Einstellung, so eine Lockerheit, die man mitbringen muss. Aber auf einem sehr hohen Niveau, finde ich, ist das schwer. Weil jedes Instrument hat mindestens ein Menschenleben funktioniert. Und Menschen haben sich da reingehört, ihr ganzes Leben lang darüber nachgedacht. Und das kann man nicht einfach reproduzieren, nicht mal in 10 Jahren. Mhm. Und zu den verschiedenen Stimmungen ist es auch so, dass ich erlebt habe, also je älter ich wurde, dass ich manchmal Blackouts hatte, welches Instrument ich gerade spiele. Zumal, wenn ich ein Stück vielleicht auf einem Instrument mal gespielt hatte und das jetzt auf einem anderen gespielt habe. Das würde normalerweise nie passieren, aber in dieser Situation, wo man vielleicht abgelenkt ist von irgendeiner Aktion der Mitspieler oder des Dirigenten oder irgendwas, was gerade passiert, dann kann es passieren, dass man blind an die falsche Stelle greift.
Ja. Apropos, die richtige Stelle zu finden, wie geht das überhaupt? Wenn man jetzt, ja, sag mal, es gibt ja Laut mit 13 Seiten. 13 Seiten ist, glaube ich, relativ
13
Standard.
13 Chöre, ja.
13 Chöre. Das heißt, das sind nur noch Doppelseiten. Das sind dann
genau,
26 oder ein paar weniger, aber jedenfalls so,
genau so
ungefähr. Das heißt, wie wissen Sie, welche Seite Sie jetzt überhaupt treffen müssen? Und die zweite Frage, wie treffen Sie denn dann auch? Weil man ist ja auf einen Blick, also ich meine, bei 6 Seiten meiner Gitarre, das ist ja noch irgendwie zu überblicken, aber 13 Seiten auf einen Blick,
ja,
ist ja nicht so einfach, ne?
Dazu ist ganz wichtig, dass die Chöre müssen den gleichen Abstand alle voneinander haben. Also wenn da eine Laute komisch gebaut ist, dann ist das, sind das Jahre, die das dauert, ehe man das gelernt hat.
Ja.
Und dann sind die Finger ja zugeordnet. Also nicht Finger recht, an der rechten Hand, ne? Nicht pro Seite natürlich, aber die Finger, also ich unterscheide zwischen den Daumen und den Fingern. Die Finger sind mehr für das Melodiespiel zuständig und der Daumen für alles, was Bass ist und auch die Extra-Bass-Seiten.
Mhm.
Also der Daumen hat sehr viel zu tun. Ja, gerade bei so einer barocken Laute, die viele Bässe hat.
Ja, aber das ist eine Übungssache. Das heißt, Sie wissen ziemlich genau, wo was ist. Oder ist das, kann man so vom Blatt spielen als Lautenist? Oder muss man sich schon das ein bisschen überlegen, wo ist jetzt was und wie richte ich mir das ein, je nach Stimmung, je nach Instrument?
Dafür gibt es ja die Tablatur. Mhm. Wenn es komplizierter wird, dann nimmt einem die Tablatur schon Arbeit ab, weil der Fingersatz für links schon, für die linke Hand schon definiert ist durch die Tablatur.
Mhm.
Also zumindest halb definiert.
Aber ansonsten, wenn Sie sich jetzt mit Kollegen treffen und einer sagt, Mensch, ich habe hier ein paar Noten gefunden, lasst uns mal durchspielen, dann haben Sie als Lautenist ein Problem, oder?
Manche können es besser, manche können es weniger gut. Ja.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
Ja, es findet sich mit der Zeit, gewöhnt man sich daran. Ne? Aber es bleibt auch schwer. Auch zum Beispiel finde ich persönlich auch schwer, wenn man einen Stuhl hat, der nicht die gewohnte Höhe hat, dann verschieben sich die Winkel und dann wird es plötzlich schwer für mich, die Bässe zu treffen.
Ja, vor allem, wenn Sie dann auch zwischen den Instrumenten wechseln, wenn Sie natürlich immer dieselbe Laute haben, klar, weiß man irgendwann, wie es geht, aber
wenn
Sie immer wieder wechseln, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Deswegen kann ich nicht so viele Lauten spielen. Also ganz intensiv spiele ich eigentlich, habe ich in den letzten Jahren 3 Instrumente gespielt und eine kleine Gitarre, die ich aber eigentlich fast nur mit dem Nils Menkemeyer zusammen eingesetzt habe. Und diese 4 Instrumente, das war schon viel.
Ist das manchmal eigentlich auch schwierig, die Saiten mit der linken Hand zu treffen? Denn wenn der Hals breit ist, der wirkt manchmal so, als müsste man da enorm rumgreifen, um dann die tiefsten Saiten wirklich mit der linken Hand zu greifen.
Da muss man nicht hin. Also die tiefsten, die sind ja als Tonleiter gestimmt.
Da muss die freiliegenden natürlich nicht, aber selbst die anderen, der Hals ist doch sehr breit.
Ja,
der breiter als eine Gitarre, breiter als eine Geige sowieso.
Da ist nur eine noch. Die eine, die kann man eigentlich, muss man die auch nur am ersten Bund greifen oder höchstens mal zweiten, dritten, weil die ja schon nur eine Sekunde tiefer gestimmt ist als die Nachbarseite.
Ah.
Ja. Und dann sind wir auch schon tatsächlich bei einem der Schwachpunkte der Laute oder weiß ich nicht, ob es ein Schwachpunkt ist, aber das, was es halt dem Klavier gegenüber weniger flexibel macht, dass diese Bassseiten dann in der Tonleiter gestimmt sind und dass ich keine Chromatismen mehr habe.
Mhm.
Stehen mir nicht zur Verfügung.
Mhm.
Müsste ich umstimmen in den ganz tiefen Bässen.
Schwingen die dann automatisch mit?
Die schwingen so ein bisschen mit.
Also aber das würde sich nicht gut anhören, wenn Sie oben Chromatismen greifen.
Ah, das ist egal. Dieses Mitschwingen ist immer schön. Mhm. Und das ist marginal. Das sind Darmseiten, die sind nicht so sympathetisch.
Mhm.
Metallseiten schwingen viel mehr sympathetisch mit.
Ja, wie ist das eigentlich? Müssen Sie viel stimmen?
Also ich muss viel stimmen, wenn das Wetter entsprechend ist. Da ich jetzt ich habe ungefähr seit 2-3 Jahren spiele ich wirklich auf den Lauten so gut wie nur noch Darmsaiten, was klanglich einfach, ich finde, indiskutabel ist. Also es gibt keine Alternative. Aber das Ich habe zum Beispiel mal erlebt, so ein Konzert, das war in Mecklenburg, es war Winter, so ein Weihnachtskonzert. Wir kamen in eine Scheune rein, das Dach war vielleicht 3 Meter hoch und da waren 200 Leute in einem kleinen Raum. Das war's. Da hat man wirklich keine Chance.
Das glaube ich.
Ja.
Also, das heißt, wenn Sie jetzt 13 Chöre oder 13, ja, Seitenchöre, das sind dann 13 Chöre, das sind ein paar weniger Chöre.
Ja, genau, es heißt immer Chöre, ja.
Mhm. Oder das heißt, Sie haben doch dann über 20 Seiten, die Sie stimmen müssen.
Teilweise, ja.
Und bei einer Geige mit alten Darmsaiten, selbst da mit den 4 Seiten ist man ja schon beschäftigt, dass Sie immer mal wieder verstimmen.
Ja.
Das ist ja die Hölle.
Natürlich sind diese Seiten.
Bei der Gambe 6 Seiten, die stimmen ja auch dauernd.
6, ja, ja. Die Seiten, die wir haben, die sind ja nicht alle so intensiv genutzt. Also wenn jetzt einer von meinen Kontraseiten, wenn die jetzt mal ein bisschen falsch ist, dann ist das sehr unangenehm, wenn sie dran ist. Aber ansonsten bemerkt man es nicht. Mhm. Also, aber es ist ein bisschen mehr Arbeit. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Man kennt dann seine Seiten irgendwann.
Ja, weil manche Wirbel kommen sie auch gar nicht ran, ne, während des Spiels. Wenn sie jetzt plötzlich merken, da ist eine verstimmt, da können sie nicht mal eben dran drehen, sondern...
Ja, das ist dann doof, so, ne?
Bei der Theorbe. Spielen Sie denn eigentlich an der rechten Hand mit den Fingerkuppen oder mit dem Nagel, wie bei einer Gitarre?
Ich spiele mit den Kuppen.
Ja. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten,
ja,
oder?
Ja, auch das, also 1623, Alessandro Piccinini hat da wirklich das war ein Lauten- und Theorbenspieler, der wirklich... fantastisch technisch gespielt haben muss und einen sehr guten Klang gehabt haben muss. Das merkt man aus der Machart seiner Stücke und man merkt es aus der Vorrede zu seinem Buch, wo er eigentlich genau beschreibt, was man von einem guten Lautenisten verlangen kann. Nämlich, dass er sauber spielt, ohne Nebengeräusche, dass die Läufe wie Perlenketten. ja, es muss dieses, ja, diese Leichtigkeit haben und ja. Mhm.
Wie sind Sie denn überhaupt zur Laute gekommen? Sie haben ja gesagt, dass Sie mit Gitarre angefangen haben. Mhm. Warum sind Sie zur Laute gewechselt oder wann sind Sie zur Laute gewechselt?
Also wenn ich mich als Musiker sehe, dann was ich immer wirklich tatsächlich am allerliebsten werden wollte, ist Komponist. Ich hatte früh Gitarre gespielt, das fand ich irgendwie toll. Und konnte dadurch ja schon einiges improvisieren und komponieren und...
Wobei die meisten Kinder ja irgendwie zur Gitarre greifen, weil sie eigentlich Rockmusik machen wollen.
So war es natürlich.
Was bei Ihnen auch.
Ich war bitter enttäuscht, als mein Vater dann meinte, also nein, du spielst auf der akustischen Gitarre. Und ich so, nein, ich wollte doch. Aber letztlich, heute liebe ich die akustischen Instrumente. Also da habe ich auch, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann anders entscheide, aber irgendwann, so als ich Mitte 20 war, habe ich entschieden, das ist meins. Mhm. Akustische Instrumente. Und jetzt hatte ich die Gitarre und ich hatte die Komposition. Ich hatte auch ganz viele Biografien immer gelesen von Komponisten. Die hatte mein Vater mir gerne gegeben. Und ich erinnere mich genau an die Händel-Biografie, wo eben drin stand, dass der dunkle Klang der Guitarren das Orchester bereichert hätte. Und da habe ich gesagt, Moment, das bin ich. Und erst viel später wurde mir klar, dass damit Lauten gemeint sind. Und im Musikgeschäft sah ich dann mal eine hängen und da war ich auch noch ein Kind und dachte, das ist ganz klar, das will ich machen. Wenn das dann bei den Händel-Opern vorkommt. Weil ich als Gitarrist, ich hatte ein Problem mit diesem Repertoire, weil ich immer fand, spanisches Repertoire ich fühlte mich nicht kompetent, das adäquat wiederzugeben, mit meiner Sozialisierung da aus einem Dorf in Bayern. Und Jazz ging es mir eigentlich ähnlich, obwohl ich das sehr liebte. Auch Bossa Nova habe ich gespielt und so. Aber letztlich habe ich gedacht, nein, Klassik hier, das verstehst du, damit bin ich aufgewachsen als Kind. Und deswegen dachte ich, doof mit der Gitarre, dass man da irgendwie so wenig mit anderen interagieren kann. Und da war ich auch mit der Laute gut. Mhm.
Aber die Laute ist ja schon eine Entscheidung wirklich für die alte Musik, ne? Nur alte Musik zu machen.
Das war was, was sehr spät für mich sich ein bisschen problematisch gezeigt hat. Eigentlich erst, als ich angefangen habe mit dieser deutschen Lautentablatur. Als ich mal so gesagt habe, jetzt muss ich wirklich mal rausfinden, ob ich das wirklich kann. Was richtig Schweres, wirklich gut spielen Und bis heute wage ich das nicht zu beurteilen, aber immerhin habe ich eine CD aufgenommen damit. Und der Tonmeister hat nichts gesagt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mit dieser Laute man doch tatsächlich sehr stark verbunden wird. Egal, was man drauf spielt. Natürlich habe ich auch für Laute komponiert. Aber trotzdem, diese Laute, ich selbst verbinde die mit alter Musik. Und das muss auch irgendwie so sein. Mhm. Und deswegen habe ich vielleicht sogar fast unbewusst einen Ausweg auch gesucht. Ein bisschen.
Mhm. Wo wir dann jetzt dazu kommen, was sie jetzt machen. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also ich hatte natürlich auch Gitarren, immer habe ich immer noch. Und ich hatte auch durch das Kompositionsstudium und die Komponisten hatte ich immer wieder auch Experimente gemacht mit Bogen und dachte mir irgendwann, was ist eigentlich, wenn man so eine Gitarre so umbaut, dass man den Bogen wirklich benutzen kann? Das war 2019. Und seitdem hat mich das nicht losgelassen. Ich habe also einen Gambenbauer, Valentin Ölmüller, hier aus Potsdam. Mhm. Der hat mir dann die erste Gitarre so eingerichtet. Und diese, die ich jetzt dabei habe, ist schon die zweite. Man muss bestimmte Veränderungen vornehmen, damit das überhaupt vernünftig geht. Also man braucht einen Stimmstock. Mhm. Man muss natürlich den Steg runden, damit man überhaupt die Saiten einzeln streichen kann. Mhm. Und dann muss ich und bin immer noch, stecke mittendrin, eine Technik entwickeln, weil ich natürlich das Zupfen nicht aufgeben will. Mhm. Also dann könnte ich ja Gambe spielen oder Geige. Mhm. Also, aber ich dachte mir, vielleicht wäre es interessant, noch eine Farbe zu suchen. Also aus gezupften und gestrichenen Klängen. Und vielleicht kriege ich es ja sogar gleichzeitig hin. Und bin immer noch in diesem Versuchsgebiet tätig.
Mhm. Aber haben Sie denn ein Zwischenergebnis?
Ich habe ein Zwischenergebnis. Also das ist jetzt diese Gitarre, das ist eine wunderbare Gitarre aus dem Vogtland, vermute ich. Mhm. Aus einer, ich vermute, die ist eine Schlaggitarre, eine sogenannte Schlaggitarre aus einer DDR-Manufaktur.
Sie sieht so ein bisschen aus wie so eine Hillbilly, so 50er Jahre.
Genau, ich glaube, so ist sie auch gemeint gewesen. Aber wie gesagt, die hat einen Stimmstock und wenn ich sie zupfe, klingt sie sehr schön, finde ich. Und gestrichen klingt sie dann so. Mhm. Als ich das so, die ersten Klänge so spielte, dachte ich, das ist einfach was ganz anderes. Das ist gar keine Konkurrenz zum bestehenden Streichinstrument. Auch nicht zur Gambe. Mhm. Sondern das ist eine Gitarre, die mehr kann. Ja. Und habe dann natürlich dafür komponiert oder auch viel improvisiert. Also ich kann zum Beispiel mal ein Stück versuchen jetzt zu spielen. Das spiele ich deswegen, das ist auch auf der letzten CD, die ich vorletzten CD, die ich vor dem Lockdown noch machen konnte, das war die hieß Ballads Within a Dream. Und diese CD, es tut mir ein bisschen leid, dass die ein bisschen dem Corona zum Opfer gefallen
ist. Das ist eine sehr schöne CD, ich habe sie auch, ne? Mit Hille Perl und
Lukas
Kubelik und Claire Wilkinson.
Genau, ja. Und auch diese CD war tatsächlich die Frucht von vielen Jahren Zusammenarbeit, wie das so ist, oft mit CDs. Und da ist I Will Give My Love an Apple auch ein Lied, was mich seit ich so 16 bin, da habe ich das zum ersten Mal gehört oder gelesen auf Noten. Mhm. Und das spiele ich jetzt hier drauf. Ja. Oder ich versuche es zumindest rum. Thank you.
schon ganz eigen.
Ja, schön. Ja, ich habe dann, also während Corona habe ich viel improvisiert, auch nicht unbedingt jetzt nur klassisch. Ich habe... Und so weiter. Hab natürlich auch mit neuer Musik, also hab auch dort gearbeitet. Und habe also Berge von Klängen gefunden. Aha.
Haben Sie einen Namen für das Instrument?
Ja. Das war auch sehr schwer. Ich nenne das jetzt Lyra, weil jedes Saiteninstrument ja Lyra heißen muss. Polyversalis.
Oh ja. Vulgo, die Arendt-Gitarre.
Ja. Meine Tochter sagt, ich soll das All-in-One nennen.
Aha. Auch nicht schlecht. gibt es eigentlich auch viel neue Musik für Laute? Oder ist das ein Instrument, das Komponisten? Ich meine, gut, sie können sich ihre Musik selbst komponieren, aber auch Kollegen sind ja eigentlich immer auf der Suche nach neuen Klängen, nach neuen Instrumenten. Ja. Wird die Laute wiederentdeckt von zeitgenössischen Komponisten?
So ein bisschen, ja. Ich habe ein Buch gemacht, wo ich Stücke gesammelt habe, so um die bis 2015. Das kann ich über mich sagen. Und ich weiß, dass ich von anderen Leuten Stücke gespielt habe. Auch Sachen teilweise für mich komponiert wurden. Und jetzt entsteht auch gerade wieder was. Also es gibt diese Konzertreihe Outer National. Mhm. Wo wieder Ensemblestücke entstehen, wo ich dann beteiligt sein werde, beziehungsweise schon entstanden sind. Ja, richtig. Mhm.
Ja, wenn man sich für die alte Musik jetzt irgendwie festlegt oder da in der alten Musik sich bewegt, dann ist das ja auch eine Festlegung auf das Freiberufler-Dasein, nicht?
Ja.
Ist das nur ein Vorteil oder gut, zu Corona-Zeiten war es jetzt auch ein Nachteil, aber ist das eigentlich etwas, was Sie genießen, diese Freiheit in der Szene? Oder sind Sie doch manchmal neidisch und denken, also ein paar Strukturen, staatlich geförderte Strukturen für die alte Musik wären eigentlich auch an der Zeit, statt nur die Sinfonieorchester zu subventionieren?
Ja, das wäre toll, wenn man das so machen würde, dass man das, was die Sinfonieorchester haben, lässt und noch dazu den Freien mehr gibt. Das wäre toll.
Ja.
Wenn man aber sagt, wir geben den Freien mehr, dafür schaffen wir zwei Sinfonieorchester ab, dann ist das wieder sehr bitter. Mhm. Ich habe selbst in Chemnitz war das, eine Oper mitgespielt, da gibt es eben so ein Sinfonieorchester, das ist vielleicht ein typisches Beispiel für eine kleinere Stadt, was in Deutschland natürlich ein traditionsreiches, tolles Sinfonieorchester hat. Und im Gespräch mit den Musikern, die dort sind, wurde mir klar, dass das Orchester einfach eine Schlüsselstellung für das ganze Musikleben der Stadt innehat. Durch seine Mitglieder, die einfach in allen möglichen Bereichen tätig sind. Und sowas ist, glaube ich, wirklich Gold wert.
Nur ist es erstaunlich, so eine Truppe wie die Akademie für Alte Musik Berlin oder Concerto Köln oder Freiburger Barockorchester sind ja alles Freiberufler. Ja. Die gibt es seit 30 Jahren oder wie lang und trotzdem, gut, sie kriegen mittlerweile, glaube ich, alle ein paar Subventionen, aber so richtig staatlich abgesichert sind sie nicht.
Keine Frage.
Anders als ein Sinfonieorchester in der kleinsten Mittelstadt hier in Deutschland. Das ist schon komisch, dass sich da nichts tut eigentlich.
Das ist diese konservative, also diese Musiklandschaft gibt es ja nur, glaube ich, wegen so einem gewissen deutschen
Konservatismus.
Aber natürlich bedeutet das auf der anderen Seite auch, dass diese Strukturen dann halt die gleichen bleiben. Mhm. Solange man das ausgleicht mit Förderung, ist das gut. Also ich sehe, dass wirklich der Senat von Berlin... Ich kann mich nicht anders äußern, als dass ich sehe, dass die wirklich sehr viel getan haben für die Musikszene. Mhm. Natürlich sind bestimmt auch Dinge gestrichen worden und das ist natürlich sehr, sehr bitter.
Mhm. Sind das zwei verschiedene Welten, die alte Musik und die Musiker, die sich jetzt sagen wir mal nach 1800 irgendwo oder nach 1715 in der Musik bewegen? Oder ist das durchlässig oder ist das doch eine Welt? Ich meine, Sie arbeiten zum Beispiel mit Nils Mönckemeyer, Sie arbeiten ja mit Musikern von beiden Seiten oder wie man es nennen soll.
Ja. Ich bin der mittlere, das mittlere Geschwister von dreien. Ich kann nicht anders. Ich. Aber also gerade der Nils Mönkemeyer, das ist gut, dass Sie das sagen. Das ist ein Musiker, der kann tatsächlich beides. Mhm. Es ist so. Der weiß so viel über Barockmusik und hat so viel gehört und selbst studiert und gemacht. Solche wie ihn gibt es auf diesem Niveau auch vom Bekanntheitsgrad kaum, soweit ich das überblicke. Dann gibt es doch bei den Streichern, denke ich, ist es üblich, auch also bei den guten Streichern ist es schon häufig, dass die 18. Jahrhundert gut spielen, auch auf dem Barockinstrument. Mhm. Beim 17. Jahrhundert wird es dann dünner. Und so richtig das, was man als Lautenist für alte Musik hält, was aus dem 16. Jahrhundert ist, da gibt es dann wirklich ganz wenig Überschneidungen.
Ja. Ja, es ist ja auch ein Phänomen, dass Bach so als der Anfang unserer Musik gilt. Wobei ja doch da noch mindestens 2 Jahrhunderte oder 3 Jahrhunderte irgendwie richtig interessante Musik davor liegen.
Das hätte der hätte das niemals unterschrieben. Mhm. Niemals. Also er, denke ich, hat sich eher als jemand gesehen, der Sachen zusammenführt, die schon da sind, mit seiner überragenden Kompositionstechnik.
Mhm. Wie ist das eigentlich, wie oft werden Sie gebraucht als Lautenist in diesen größeren Ensembles und in den alten Musikorchestern, so was wie Ackermus und so, in diesen großen Besetzungen oder Gechinger Kantorei, mit denen spielen Sie auch. Ja. Wird da oft eine Laute benutzt? Oder ist es eher selten, dass man eine Laute braucht?
Ich weiß nicht, wie es jetzt nach Corona wird. Aber vorher war das schon üblich, dass man jetzt bei einem Oratorium, was jetzt vielleicht nicht von Bach ist, doch eine Laute dabei hat. Auch wenn die Musik von 1740 ist. Mhm. Sprich, so Vivaldi, also Vivaldi ohne Laute ist auch wirklich, würde ich nicht raten.
Mhm. Aber es ist ja schon ein Phänomen, so im 19., 20. Jahrhundert hat der Komponist festgelegt, wie die Besetzung aussieht.
Ja.
Das heißt, bei der alten Musik ist es nicht so, ne? Also das kann der Dirigent oder der Projektleiter oder wie man ihn nennen soll, kann im Grunde entscheiden, die Besetzung möchte ich haben oder die nicht. Na gut, er kann natürlich nicht völlig frei wählen. Es gibt ja, schon bestimmte Standards oder bestimmte Quellen, die ihn nahelegen, so ist es richtig, so oder so hat man es damals gemacht, so nicht.
Je tiefer man eintaucht, desto klarer wird das Bild. Ja. Also eigentlich ist es dann doch sehr klar.
Ist es wirklich so, ja? Ist es nicht doch so, dass man sagen kann, man kann es so oder so machen, man kann es auf ein anderes Instrument legen, man kann die Besetzung nehmen oder die Besetzung nehmen. Man war doch damals auch sehr flexibel und sehr frei.
Also Praetorius ist so einer, der nach dem 30-jährigen Krieg und auch Scheid, ganz bewusst haben sie tatsächlich ihre Stücke so angelegt und haben das auch geschrieben, was man durch was ersetzen kann in den Vorworten. Und bei Bach sieht man aber dann schon, dass er das dann auch bearbeitet einfach. Also gerade die lauten Stellen, also die in der Matthäus-Passion, was die Gambe spielt, diese Arie, Dariam, Tadam, Tadim, Tadam, Pitam, die ist ja für Laute zuerst komponiert worden, was man ihr auch anmerkt. Mhm. Finde ich. Aber Bach hat sie selbst für Gambe dann bearbeitet, bei einer anderen Gelegenheit, als vielleicht keine Laute zur Verfügung stand.
Mhm.
Also man ist irgendwie frei, aber nicht so ganz frei. Man kann nicht alles irgendwie machen, wie man will.
Ja.
Glaube ich nicht.
Jetzt fällt mir noch ein anderes Instrument ein, die Mandoline. Da gibt es ja auch irgendwie Ensembles. Und ist das auch eine Lautenart oder ist das doch was anderes?
Ich meine, dass das systematisch auch zu den Lauten gehört.
Ja. Das heißt Mandolinenliteratur, da gibt es ja auch ganze Orchester und all sowas.
Tolle Sachen.
Tolle Sachen, ja.
Ja.
Gehört auch in Ihren Bereich?
Nein.
Nein.
Das habe ich mal gespielt, so. Aber ist wieder ein anderes Fach. Also das ist also
es ist endlos, wenn man sich immer mal damit beschäftigt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Wie ist denn überhaupt die Szene hier in Berlin, die alte Musikszene? Sie wohnen ja nun hier in Berlin, sind hier überall zugange. Ja. Man hat so, wenn man an alte Musik denkt, ja vor allen Dingen Köln vor Augen.
Mhm.
Man hat immer so das Gefühl, Bremen mit der Hochschule, Freiburg da mit dem Barockorchester. Gut, hier gibt es die Ackermus und hier gibt es die Lautenkompanie. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, in Berlin passiert eigentlich weniger in der alten Musik als in anderen Orten. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Mhm.
Selbst Thüringen und so oder irgendwo in Mitteldeutschland, da gibt es auch eine Menge Leute, die Ensembles haben.
Vielleicht weniger struktureller Rückhalt. Es ist auch hier zum Beispiel die Hochschule, die alte Musikabteilung der Hochschule. Da gibt es wackere Leute, die gute Arbeit machen, aber hat nicht dieses Gewicht in der Stadt. Wie das ist zum Beispiel in Weimar. Da spielt das eine Rolle, diese Hochschulabteilung. Oder der Radiosender war es in Köln, der das dann doch sehr gefördert hat, denke ich. Ne? Da passiert hier schon auch was, aber Berlin ist halt auch groß und die Konkurrenz ist auch stark. Also die Philharmoniker sind einfach ein Riesenname. Da muss man erstmal dagegen was setzen, allein vom Marktdenken jetzt her. Ne? Mhm. Was ich aber beobachte, ist, dass die Leute, die einfach die Musik ausüben, dass die sich vernetzen. Also es gibt jetzt so eine Vereinigung alter Musik, was sehr erfreulich ist. Und die haben auch schon tatsächlich ganz konkrete Erfolge erzielt in der Politik. Also haben Fördertöpfe schon erschlossen. Also haben das dem klar gemacht, einfach, dass das auch gefördert werden muss, was wirklich sehr positiv ist, meiner Meinung nach. Ja, da gibt es Leute und wir haben auch selbstverständlich den Zuzug von guten Musikern nach Berlin, weil wir haben einfach einen großen Zuzug nach Berlin sowieso und auch in der alten Musik kommen wirklich interessante Leute.
Das heißt, wenn Sie ein Projekt haben und suchen Leute, klar, das ist immer eine persönliche Frage, dann nehmen Sie auch jemanden aus Bremen oder aus Köln oder sonst wo, aber Sie könnten hier in Berlin auch genug Leute suchen, finden.
Ich, oder? Das, ja, so ist es. Ich persönlich weiß gar nicht warum. Ich liebe das, wenn man das mit nur Leuten von der Stadt macht. Dann muss keiner Zug fahren. Ich persönlich liebe das auch, wenn ich irgendwo engagiert bin, wo ich wohne. Das ist doch toll. Dann fährt man mit dem Fahrrad dahin.
Aber könnten Sie auch davon leben oder sind Sie dann doch davon abhängig, dass Sie ein großes Netzwerk haben und dass Sie auch woanders spielen?
Wie alle anderen muss ich aus Berlin raus.
Wieso, ne?
Zum Überleben. Ja. Ja gut, es mag einige geben, die hier überleben können, aber das sind wirklich die wenigsten, denke ich.
Wobei Sie ja noch unterrichten, nicht? An der Hochschule in Rostock.
Ja, aber das ist eine sehr kleine Beschäftigung. Das ist nur Nebenfach für die Gitarristen.
Ah, okay. Was unterrichten Sie denn da eigentlich? Also, haben Sie ja vorhin gesagt, ja klar, Laute, aber ich meine, wenn Sie gesagt haben, das ist ja so ein breites Feld. Welches Spezialfeld der Laute unterrichten Sie da, oder? Was bringen Sie den Gitarristen dabei?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich wurde dazu auch gefragt von der Hochschule und ich musste leider sagen, dass ich finde, dass in diesen, wie viel sind es, 4, glaube ich, Semester, eine Wochenstunde, dass man da einfach gar noch nicht mal an die Stelle kommt, wo man überhaupt anfangen könnte. Weil die Laute ist ja anders gestimmt als eine Gitarre. Das heißt, der Student muss die Tablatur lernen. Er muss diese neue Stimmung lernen. Er muss damit umgehen, dass das Instrument viel feiner und delikater ist. Er muss damit umgehen, dass die Saiten doppelt sind. Und dann soll er noch eine neue Musik kennenlernen. Einmal wurde ich gefragt, ja, die Hochschule hat ja auch die Theorbe, also ein Generalgesinstrument. Wir haben ja dieses tolle Bach-Projekt. Könnte da nicht ein Student von Ihnen dann Theorbe spielen? Genau, in 2 Monaten. Das geht nicht. Das ist wirklich ganz schwer. Und das sind so Tonarten, die sind auf der Laute richtig schwer zu spielen. Das kann man nicht schaffen.
Ja, ist das dann doch, wenn man ja nur so für sich spielt, relativ einfach von der Gitarre auf eine Laute umzusteigen? Oder fühlt sich das völlig anders an? Braucht man da eine ganze Weile? Wie von der akustischen Gitarre zur E-Gitarre? Selbst da sind ja schon die Saiten, das ist ein ganz anderes Gefühl.
Sehr gut. In der linken Hand plötzlich. Sie haben es beim Namen genannt.
Es fühlt sich völlig anders an.
Es ist ein völlig anderes Instrument, oder? Ist es doch.
Ja.
Auch in seinen Möglichkeiten.
Ja.
Und so ist es da auch.
Kommen wir nochmal zurück auf diese CD, Ballad Within a Dream.
Ja.
Da kombinieren Sie ja Kunstmusik und Volksmusik oder Folkmusik aus England. War das damals auch so durchlässig? Oder ist das Ihre Idee gewesen, das jetzt so kunstvoll zusammen zu verbinden?
Ich glaube, das war so durchlässig. Das ist auch so ein roter Faden, der sich durch meine Arbeit zieht. Also Laute und Lied sozusagen gehört für mich zusammen. In der Wahrnehmung des 19. Jahrhunderts, aber auch, je mehr ich weiß über wirkliche alte Musik, auch da bemerke ich immer öfter, dass das klar assoziiert wird. Laute gehört zum Gesang. Und dann ist es doch klar, dass die Laute nicht nur ganz bestimmte festgelegte Tablaturen spielen muss, sondern es liegt doch auf der Hand, dass wenn ich ein Lied singe, dass ich dazu spiele. Und dass ich das nicht unbedingt vorher aufgeschrieben habe. Und daraus kam dieses Ballads Within a Dream, wo ich dann sehr wohl doch alles aufgeschrieben habe. Aber ich habe das ein ganzes Ensemble wie eine Laute behandelt. Das war wirklich eine sehr schöne Arbeit.
Sie haben auf Ihrer Internetseite stehen, dass Sie auch eine eigene Gruppe haben, Metamorphosen Musiktheater.
Ja.
Vielleicht das zum Abschluss. Was ist das?
Das sind drei Personen. June Teixeira ist Sängerin und Forscherin, auch Musikwissenschaftlerin. Meine Wenigkeit und Niklas Trüstedt ist ein Berliner Urgestein, Künstler, Gambist, Sänger und begnadeter Rezitator.
Und was machen Sie da für Projekte und wann kann man sie wieder erleben?
Ja. Wir haben also so eine Reihe gemacht, Epos, die Erzählung geht weiter. Das beruhte auf einem Artikel von Walter Benjamin, der heißt Der Erzähler, wo er eigentlich den Unterschied, also unter anderem zeigt er den Unterschied eigentlich zwischen medialer Nachricht, also Presse, ja, und was eine wirkliche Erzählung ist, die vielleicht auch Neuigkeiten transportiert, aber auf eine ganz andere Art. Ich erinnere mich jetzt spontan an den Satz, der Erzähler weiß dem Hörer Rat. Und dieser Artikel, der hat uns damals so fasziniert, dass wir gedacht haben, was ist denn Erzählen heute? Und wir sind ja Musiker und dachten, also natürlich muss Musik eine große Rolle spielen. Und so kam das zustande. Erzählung plus Musik als tragende Faktoren und aber auch ein Bühnenbild dazu. Mhm. Und so haben wir einfach verschiedene Erzählungen ausgewählt und haben die dann nach unserem Vermögen präsentiert. Im Theater ohne Namen. Mhm.
Im Prenzlauer Berg, ne?
Im Prenzlauer Berg. Ja. Und das steht und fällt mit der Persönlichkeit von Niklas Trüstedt, weil er ist sozusagen der Erzähler.
Ja, ja. Mhm. Und es gibt es weiter und Sie
ich hoffe.
Demnächst. Mhm. Wie sieht es denn überhaupt bei Ihnen aus, so einem Terminplan? Füllt sich das so langsam wieder?
Ja.
Geht es jetzt los?
Nee, bei mir ist es gut. Mhm. Ich habe das Jahr voll dann, also wenn das stattfindet. Mhm. Und das nächste, gut, das werde ich sehen, aber ich nehme an, werden schon Dinge passieren.
Das heißt, im Moment sind Sie guter Dinge, Corona gerade noch so überstanden.
Ja.
Das Jahr, und jetzt geht's wieder los mit Konzerten, mit einem.
Ich persönlich hatte einfach Glück. Ich war sowieso sehr erschöpft, just zu diesem Moment, als das begann. Ja, also für mich war das gut.
Mhm. Vielleicht allerletzte Frage in dieser Zeit und auch wenn es in Zukunft, wenn Sie mal wieder irgendwie, wenn es Ihnen nicht so gut geht und Sie brauchen einen Stimmungsaufheller, gibt es eine bestimmte Musik, die Ihnen da hilft? Sie wissen, dann geht es mir wieder gut, entweder zu hören oder selbst zu spielen.
Ah, das ist bei mir sehr unterschiedlich. Oft sehr traurige Musik. Mhm. Ja. Also ich höre gern alte Musik, aber ich höre auch zum Beispiel, was ich jetzt, während Corona, habe ich sehr viel Rebecca Saunders gehört. Das hat mir sehr geholfen.
Ja?
Ja.
Ja, das ist ein interessanter Tipp. Ja, aber dann hoffen wir, dass Sie in nächster Zeit nicht zu viel Rebecca Saunders Musik hören müssen, damit es Ihnen wieder besser geht.
Das ist ein Vergnügen.
Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Andreas Arendt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch Lust, was zu spielen?
Ich kann noch mal...
Wenn wir jetzt das Instrument noch so schön hier liegen haben.
Ein Jingle zum Abschluss. Sehr gut.
Aber sagen Sie mir noch eine Sache vorweg, das muss ich doch, fällt mir jetzt erst ein, das muss ich doch merkwürdig anfühlen, jetzt zu zupfen, weil ja die Saiten anders liegen als normalerweise. Ne? Mhm. Bei diesen gebogenen, das geht.
Es ist leicht beeinträchtigt. Also ein schweres Gitarrenstück kann ich darauf nicht
spielen. Ja, denke ich mir, ja.
Nein, aber ich habe halt diese Klangfarben.
Vielen Dank.